Guten Morgen auch von meiner Seite. Also, Elia, Luisendorf, ne? Das ist ungefähr der Traum am Niederrhein. Ne? Also ich komme aus Ostwestfalen und bin dann hier mal hergezogen. Und dann, ich hatte so eine Reisearbeit, ne? Ich bin dann hier am Niederrhein rumgefahren und irgendwann mal bin ich nach Luisendorf gefahren. Da gibt es außerdem einen Kia-Händler, der vertreibt auch Rasenmäher, die sind richtig gut. Der ist wirklich gut, der Herr Weber heißt er. So, auf jeden Fall bin ich da hingefahren und ich war auf der Fahrt dahin und hatte meine Mama am Ohr und es gibt so ein altes amerikanisches Lied, das wurde in russlanddeutschen Kreisen, singt man das, das heißt so, sie kommen von Ost und West, sie kommen von Nord und Süd, sie kommen vom Tal, sie kommen vom Berg, vom Tal, irgendwie so, ne, zum himmlischen Saal und feiern das Hochzeits, irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, zu lang her. Aber ich bin dann so da hingefahren und habe gesagt, Mama, ich erinnere mich gerade an das Lied, was wir immer gesungen haben, weil diese Kirche, die steht sozusagen, also wenn man über einen Berg am Niederrhein redet, ne? Aber die steht auf so einem Hügel, ne? Und oben, wirklich, da steht die Kirche, das sieht wunderschön aus und die Straßen führen alle so zur Kirche zu, ne? Und um die Kirche herum ist so ein, ja, so ein kleiner Holperweg, so mit kleinen Pflastersteinen. Das ist wunderschön. Und ich dachte wirklich so, wow, hier ist nett sein. Ich hoffe, die Kirche, die steht nicht nur da, sondern ist auch belebt. Mindestens bei der Hochzeit. Voll super. Also, das lohnt, da hinzufahren. Da kommen wir auch mit dem Fahrrad hin. Und Bad Burkau ist auch, aber okay. Genug davon. Ja, ich habe heute ein paar Gedanken mitgebracht, die mich bewegt haben, eigentlich im letzten Jahr, muss man sagen. Und ich fand es gerade interessant, dass auch einige Lieder davon gesprochen haben. Das freut mich. Es ging vor allem, wir haben über Schwachheit, ist euch das aufgefallen, dass wir in zwei Liedern Christus der Mittelpunkt in meiner Schwachheit und gerade eben haben wir auch von Schwachheit gesungen. Und wenn manche Menschen mich beobachten, dann sagen sie immer so, Andi, ich habe dich noch nie weinen sehen oder du bist immer so fröhlich und so. Und tatsächlich im letzten Jahr muss ich so feststellen für mich selber, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt oder ob ich einfach ein richtig guter Schauspieler bin. Ne? Und in meiner Bibellese hat mich Gott einmal nach Psalm 73 geführt. Und da habe ich mich richtig ertappt. Da habe ich gesagt, wow, das sind Worte, die sind gerade so richtig Faust ins Gesicht. Und so richtig ehrlich. Und tatsächlich möchte ich euch damit mit reinnehmen. Ich möchte einmal kurz vorlesen, was der Psalmist, und es ist nicht David, der diesen Psalm schreibt, sondern Asaf schreibt hier einen Psalm. Den möchte ich einmal vorlesen. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten. Beinahe hätten meine Füße gewankt. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose, und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen neu. Wenn ich gesagt hätte, Ich will ebenso reden wie sie, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier, so dumm war ich. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine Rechte immer gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich vor dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, zu Gott nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen all seine Taten. Also ich empfehle euch diesen Psalm, jetzt damit die Zeit noch ein bisschen ausreicht, werde ich das nur noch mal aus einer völlig anderen, also das ist eine Übersetzung ziemlich direkt aus dem Hebräischen, möchte ich das noch mal vorlesen, weil tatsächlich kommen da noch mal so ein paar Aspekte raus, auf die ich dann gleich genauer eingehen möchte. Aber lest euch das auch gerne mal zum Beispiel in der neuen evangelistischen Übersetzung durch, dann ist der Text vielleicht ein Stückchen eingängiger. Und der ist einfach, der wirklich, ich glaube, der trifft, zumindest auf mich trifft, dass diese Worte sehr treffend zu. Seid so ehrlich und prüft euer Herz, wie es bei euch da ausschaut. Ich möchte es nochmal lesen. Gut ist doch Gott zu Israel, zu den Herzensreinen. Und ich, fast wären meine Füße fehlgegangen. Ein Nichts, so wären meine Schritte fortgegossen. Denn ich habe die Prahler beneidet. Jetzt überspringe ich ein bisschen was. Nur leer hin habe ich mein Herz reingehalten, in Unschuld meine Hände gewaschen. Es war vergeblich. Jeden Morgen wurde ich gezüchtigt. Für nichts. Ich glaubte, alles zu wissen, und das Unrecht war in meinen Augen sichtbar. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich in Gottes Heiligtümer kam und ich ihr Ende erkannte. Ich glaube, dass das sehr gut wiedergibt, was dieser Psalm aussagen möchte. Und Johannes Calvin beschreibt diesen Psalm: Gott besorgt das Wohlergehen seiner Kinder, indem er sie demütigt. Martin Luther sagt: Dies ist ein Lehrpsalm, wieder das große Ärgernis, dass die Gottlosen reich sind und es ihnen wohlergeht und die Heiligen betrübt da niedersitzen, als kennete sie Gott nicht. Aber halt fest, spricht er, geh ins Heiligtum, höre Gottes Wort, was er dir zu sagen hat. Siehe die alten Exempel an in den Historien, so wirst du finden, dass sie plötzlich zunichte werden. Denn es ist kein Fels noch Grund da, sondern eitel und schlüpfrig ist der Boden, auf dem sie stehen. Und in diesem Sinne möchte ich wirklich nicht unseren Fokus nicht so auf das lenken, was eigentlich auch einen großen Teil dieses Psalms einnimmt, sondern unseren Fokus darauf richten, was für einen guten Gott wir haben. Gott erleben. Dieser Psalm, der teilt sich ein in zwei große Abschnitte. Und der hat sozusagen als Kern dieses Psalms sind die Verse 14 und 15. Die möchte ich nochmal vorlesen. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden wie sie, siehe, so hätte ich treulos an deinem Geschlecht gehandelt. Das ist sozusagen der Wendepunkt. Diese Verse, die zeigen den Wendepunkt im Herzen Asafs. Er sitzt da und zieht rückschlüssend eine Bilanz und sagt, all das, was ich bisher gemacht habe, ist vergeblich. Und dann zieht ihn etwas in Verantwortung. Und da möchte ich die erste Botschaft an uns jeden Einzelnen geben, aber auch vor allem an uns Eltern. Er sagt, alles, was ich getan habe bisher, das Ganze reinhalten und so, völlig vergeblich. Und dann sagt er, oh, stopp mal, ich habe eine Verantwortung. Es gibt Menschen, die sich nach meinem Leben, nach dem, was ich tue, wofür ich stehe, richten. Und dann sagt er, und das ist der Wendepunkt für ihn, wo er das feststellt, dann sagt er, stopp. Und dann kommt der nächste Vers 16, ich muss ins Heiligtum, ich muss zu Gott, in Gottes Gegenwart. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft an uns Christenmenschen. Wir werden beobachtet, werden von unseren Geschwistern angeschaut und auch für uns Eltern, wir werden von unseren Kindern angeschaut. Und ich glaube, es ist eine gute Reaktion, wenn wir uns dieser Verantwortung bewusst werden, dass sie uns in Gottes Gegenwart treibt. Die erste Hälfte dieses Psalms, das ist von Vers 1 bis Vers 17, ist nicht an Gott gerichtet, sondern ist wirklich einfach mal so eine Bilanz über das, was hier so auf der Erde los ist. Und dann gibt es die Verse 18 bis 28 und da richtet der Psalmist Asaf Worte an Gott. Und auch diese beiden Abschnitte, sowohl der erste als auch der zweite, die haben einen Kernvers. Der ist im ersten Abschnitt, also das, wo die Worte nicht an Gott gerichtet sind, da ist der Kernvers, sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf dieser Erde. Da spricht er über die Gottlosen. Und im zweiten Abschnitt, den er an Gott richtet, sagt er, doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand fest im Griff. Und so werden wir auch an diesen Abschnitt oder an diesen Psalm drangehen, dass wir uns erstmal Gedanken über diesen ersten Abschnitt machen. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Wer ist Asaf? Asaf ist gerade hier der Vorsänger Elia gewesen, der sozusagen der Worship-Leiter der Gemeinde war, der Gemeinde Israels. Und der verfasst hier Worte, wahrscheinlich, die der Rest des Volkes von ihm auch nicht erwartet hätte. So ehrliche Worte. Und er fängt das Ganze an und setzt sozusagen einen Vers vor das ganze Lied und sagt, Gott ist gut gegen Israel. Dieses bei euch, ich weiß nicht, was bei euch in den Übersetzungen steht, bei manchen steht für wahr. Und das setzt er erstmal als Grundlage. Völlig egal, was jetzt weiterkommt, das möchte ich einzementieren. Das muss feststehen, das muss jeder wissen. Gott ist gut für Israel. Und dann setzt er aber noch einen dran und sagt, gegen die, welche reinen Herzens sind. Und das hat mich tatsächlich daran erinnert, was der Jesus in der Bergpredigt macht. Wir haben ja oft im Alten Testament den Eindruck, da geht es um ganz viel äußere Reinheit. Also kleide dich vernünftig, sei keusch, halte die Reinheitsgebote und alle möglichen Dinge, die du tun sollst, ja, um dich auch von außen her reinzuhalten. Die bohrt der Psalmist hier auf und sagt, gegen die, welchen reinen Herzens sind. Also er schaut schon tiefer als ein Großteil der Israeliten zu dem Zeitpunkt. Denen ging es ganz viel um liturgische Reinheit, aber um das Herz, das gegenüber Gott rein sein soll, das haben sie irgendwie ausgeklammert. Also es gilt hier mitzunehmen, nicht, es kommt nicht darauf an, dass wir nach außen hin irgendwie ein vernünftiges Dasein haben und Erscheinungsbild oder nach außen hin rein sind, was natürlich auch gut ist, aber es kommt vor allem darauf an, wie es in unserem Herzen aussieht. Wir werden gleich im folgenden Text feststellen, dass er das auch nochmal aufgreift, das mit dem Herzen. Also er setzt fest und sagt, Gott ist gegenüber Israel gut und gegenüber allen, die reinen Herzens sind. Das finde ich auch schön, das ist eine gute Botschaft, dass Gott nicht nur Israel im Blick hat, sondern dass Gott sagt, es kommt aufs Herz an. Das ist das, worauf es ankommt. Und dann ist das so ähnlich wie, wenn dein Sohn sagt, ich habe das beste Weihnachtsgeschenk bekommen, was ich je erhalten habe. Und dann kommt aber. Ja. Kommt irgendwie so ein kleiner, ein Komma und dann die Worte aber. Ich habe mal gelernt, wenn man irgendwie in Personalgesprächen oder so ist, dann sollte man nie das Aber-Wort benutzen, weil dann ist alles vergeblich, was man davor und danach sagt. Muss man also irgendwie umschreiben. Das macht der Psalmist aber nicht, sondern er ist so ehrlich und sagt, ich aber. Und jetzt kommt er zu seiner Beobachtung und ist total ehrlich in dem, was er sagt. Ich wäre fast ausgeglitten. Ich hätte mich fast auf die Nase gelegt. Ganz leicht, ganz. Ich war kurz vor einem Fehltritt. Und gleich schlüsselt er ihn auf. Aber ich möchte diesen Fehltritt, möchte ich schon mal aufgreifen. Und er sagt hier in Vers 2, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan? Und dann, wenn ihr weitergeht, auch in diesem Bibelabschnitt, dann sagt er hier in dem Vers 23, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Psalmist bei dem Vers 23 sich daran erinnert hat, was habe ich in, das gab es natürlich keine Verseinteilung, ne? Aber was habe ich am Anfang gesagt? Ich wäre fast ausgeglitten. Und wenn ich mir dieses Bild vorstelle, ich lege mich fast auf die Nase beim Erklimmen dieses Podestes hier und Gottes Hand hält mich. Sie ist da. Sie hat ihn nicht fallen lassen. Selbst bei seinen Gedanken, die ihn dann getrieben haben, hatte Gottes Hand ihn bei seiner Rechten fest im Griff, sodass er nicht fällt. Wenn du dich allein fühlst und wenn du kurz davor bist, zu fallen, zu straucheln, einen Fehltritt zu begehen, dann möchte ich dich ermutigen und dich daran erinnern, dass Gottes Hand da ist. Dass Gottes Rechte da ist und dich festhält, fest im Griff hat. Mich hat das ermutigt, als ich nämlich in einer Zeit war, und ich würde sagen, ich bin da immer noch, ne? Wenn man sich das Ganze anschaut, die Menschen um mich her, so wie es Asaf auch macht, dann könnte ich einen Fehltritt begehen in meinen Gedanken. Man hat ja so ein paar Prämissen für sein Leben gefasst. Und man beobachtet die Gottlosen und sagt, warum geht es ihnen eigentlich so gut? Ich habe einen Nachbarn, ich bin also Kfz-Sachverständiger und dementsprechend natürlich ein bisschen Herzblut für Autos. Der fährt so ein M-Klasse 63 AMG. Ne? Jeder, der weiß, der jetzt schmunzelt, der weiß ungefähr, was für ein Auto das ist. Ne? Und wenn der morgens, ich in meinem Büro sitze und da arbeite und der morgens sein Auto anschmeißt und das macht, ja, dann denke ich, Herr, warum fahre ich einen Touran? da kannst du dann da sitzen und anfangen irgendwie, ja, der ist außerdem auch Sachverständiger, aber freischaffender Künstler. Da kannst du dann da sitzen und sagen, Herr, was soll das eigentlich? Ich weiß, wie cool das ist. Ich habe so ein Auto schon mal nach Hannover fahren müssen. Das macht Spaß. Zurück bin ich mit dem Smart gefahren. War nicht so cool. Und ich glaube, wenn ihr tief in euer Inneres geht, dann kennt ihr diese Gedanken. Wenn man da ehrlich ist und sagt, ich beobachte das und ich merke, ich habe Dinge nicht, die andere haben, die ich irgendwie cool fände. Und da müssen wir ehrlich sein. Und ich glaube auch, dass dieser Psalm uns zeigt, diese Gedanken, die sind da. Ja? Ganz wichtig ist, was machst du damit? Wie gehst du damit um? Was ist deine Bilanz nach diesen Gedanken? Wir haben uns irgendwann mal als Eltern, ich weiß nicht, jeder, der Kinder hat, kennt das wahrscheinlich, ne? Dann sagen die Kinder, ja, pass mal auf, Papa, ich hätte auch gerne, ja, was der Nachbar hat. Ich hätte auch gerne einen Fernseher in meinem Zimmer. Ja. Und wir haben uns irgendwann mal gesagt, okay, als Eltern, das ist ja ein Wunsch, der ist ja legitim, ja. Und wir haben, unsere Reaktion jetzt darauf ist immer, wenn unsere Kinder sagen, ich hätte gerne was, wie, ja, dann sagen wir immer, okay, dann alles, was, wie. Okay, das bedeutet, wenn sie sagen, ich hätte gerne den Fernseher wie Noah in meinem Zimmer, dann sagen wir, okay, ab jetzt machen wir alles wie Noahs Familie. Ja, nee, stopp, nee, das auch nicht, ne, das wollte ich dann doch nicht. Also man kann sich ja nicht nur die Rosinen picken, ne? Wenn man Rosinen mag. Sondern man muss das Ganze betrachten. Und das ist tatsächlich das, was uns, glaube ich, auch helfen kann, darauf eine Antwort zu finden, wenn wir diesen Gedanken hingegeben werden, dem Gottlosen geht es gut. Und ich muss so viel Verzicht erleben. Ich muss auf so viel verzichten als Jugendlicher. Das war furchtbar für mich. Auf was muss ich alles verzichten? Worüber haben sich all die Leute, meine Kameraden, gefreut und wovon haben sie geprahlt und so? Und ich saß da und dachte so, boah, irgendwie muss doch cool sein. Die reden so cool davon. Als ich das erste Mal sturzbesoffen überm Klo hang und das Klo voll gekotzt habe, habe ich gesagt, voll doof. Voll doof. Warum freuen die sich über so einen Blödsinn? Und das war das letzte Mal für mich, wo ich gesagt habe, das mache ich mein Leben nicht mehr. Ich werde nie wieder so viel Alkohol trinken, weil es ja voll bekloppt. Danach saßen wir im Flugzeug nach Hause, ich habe Bauchschmerzen gehabt. War alles doof, alles doof. Das ganze Zeug daneben doof. Und vom Abend wusste ich auch nicht mehr viel. Aber ich dachte, das ist cool. Mir fehlt was. Und ich möchte euch sagen, schaut euch das ganze Paket an. Die Gottlosen sagen, er steht da und zieht Summe und sagt, die Gottlosen haben so viel, ja, der zählt dann von Vers 3 bis Vers 13 eigentlich, ja, bis Vers 12 zählt er auf, was die alles haben und was die alles machen können. Und sie sagen auch, ach, nimmt Gott Kenntnis davon, wer ist Gott überhaupt, gibt es Gott überhaupt, hat der Höchste überhaupt Kenntnis davon? Und ich bin überzeugt davon, dass es Gott gibt und Gott sehr wohl Kenntnis davon nimmt. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch die Olympiafeier angeschaut hat. Und da gab es ja eine Anspielung auf das Bild von Da Vinci. Also da können die von mir aus machen, was die wollen. Ja? Aber da steckt ja eine Botschaft hinter. Und mich persönlich hat das ins Gebet getrieben, wo ich gesagt habe, sei uns gnädig, Herr. Wir haben Strafe verdient. Weil wir, ich weiß, könnt ihr euch einfach mal schlau machen, was da passiert ist. Das ist schon echt krass. Und ich wünsche, dass Gott solche Sachen gnädig vergibt oder irgendwie zudeckt. Weil dafür haben wir Strafe verdient. Und die Summe, nachdem der Asaf sich das Ganze anschaut, ist, dass er sagt, es war alles umsonst. All mein Reinhalten im Herzen, Vers 13 ist das, und an meinen Händen, also innen und außen, alles vergeblich. Alles vergeblich, was ich gemacht habe. Das ist das zweite Mal, dieses Fürwahr. Ganz umsonst habe ich es getan. Wie hart ist die Mühe, die Arbeit hier auf Erden? Nicht das Werk eines Kissens, sondern des Staubes. Das musste Asaf feststellen. Und dann kommt er aber zu diesem Wendepunkt. Und den möchte ich mal nach einer etwas freieren Übersetzung vorlesen. Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich ein Verräter an deinem Volk geworden. Und dann kommt er zu diesem Wendepunkt und stellt fest, oh Mann, er denkt nach und er denkt weiter nach und er begibt sich in das Heiligtum Gottes. Und dazu haben wir freien Zutritt. Damals war das ziemlich schwer. Da konnte der hohe Priester mal in das Heiligtum gehen, Aber nicht jeder. Nicht jeder hatte Zutritt dazu. Und nach Hebräer haben wir durch Jesus Christus permanent die Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu treten. Und dann gibt er Obacht auf ihr Ende. Und sein Blick wendet sich von diesem einen kleinen Moment auf dieser Erde, den er beobachtet, hin auf eine Metaebene, wo er das Ende ihres Lebens betrachtet. Und dann sagt er, stopp mal, ich bin ja fast ausgerutscht, in Vers 2, ja, aber ich stelle fest, ich stehe auf festem Grund. Und sie, das ist Vers 18, stehen auf schlüpfrigem Boden. Und da lässt Gott sie fallen, sodass sie in Trümmer sinken. Erinnert euch daran, was Gott mit ihm gemacht hat. Er sagt, ich bin fast ausgeglitten. Aber es ist nicht passiert, also fast. Und hier lässt Gott sie fallen. Das ist für ihn wichtig. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du dabei bist, im Englischen sagt man ja dieses Strugglen, wenn du am Fallen, wenn du am Stolpern bist, erinnere dich daran als Kind Gottes, Gott hat dich bei seiner rechten Hand. Und der Gottlose, der fällt. In Trümmer sinkt er hernieder. Und dann geht er weiter. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen, haben ein Ende mit Schrecken genommen. Erinnern wir uns da zum Beispiel an das Geschehen von Lazarus und dem reichen Mann. Im Neuen Testament wird diese Geschichte erzählt. Und dann, der reiche Mann hatte ein Top-Leben, aber an seinem Ende wollte er, dass Lazarus kommt und nur einen kleinen Tucken Wasser mitbringt, um seine Zunge zu kühlen. Und dann sagt er, bitte geh hin und erzähl. Aber es gibt ein zu spät. Das ist ernst. Als hätte man einen Traum gelebt, ja, und man erwacht und stellt fest, wie ist es mit einem Traum? Er ist schnell da und schnell wieder weg. Machst die Augen auf und denkst, ja, ich bin wirklich am beim Formel-1-Rennen dabei. Nein, es war doch nur das Schnarchen der Frau. So schnell kann das sein und so ernst ist es mit dem Leben. Es scheint wie ein Traum und schwupp, es ist vorbei. Und dann kommt es aber drauf an, wo stehst du? Stehst du auf sicherem Boden, an der rechten Hand geführt oder auf schlüpfrigem Boden? Und ich finde, die Ehrlichkeit, die der Psalmist, der Asaf hier mitbringt, die ist überwältigend. Und das wünsche ich uns. Wir Christen kommen so in so einen Strudel rein, dass wir ein Problem damit haben, zuzugeben, dass wir, selbst wenn wir Christen sind, immer noch Fehler machen und immer noch sündhaft sind. Er sagt, mein Herz war verbittert in meinen Nieren. Überleg dir das mal. Das sagt der Gott. Dir, Gott gegenüber, sagt er, mein Herz war verbittert in meinem Inneren. Ich hatte ein Stechen in meinen Nieren. Meine Schwester hatte mal Nierensteine. Ich weiß, wie sie geschrien hat, wie das wehtat. Und ich wünsche uns, dass wir eine Ehrlichkeit haben und mit Gott sozusagen in Dialog gehen, ins Ringen gehen und sagen, Gott, das lässt mich nicht in Ruhe, da komme ich irgendwie nicht weiter. Und dass wir auch untereinander eine Ehrlichkeit, ich meine, das schreibt er auf, wir lesen uns das jetzt durch. Der Asaf kann froh sein, dass wir ihn nicht sehen und kennen, aber wenn wir ihn im Himmel treffen, dann wird man sich wahrscheinlich kurz fragen, und du schreibst sowas auf? Aber wir dürfen ehrlich sein, wir müssen keine Schauspieler sein. Er sagt, ich war so doof wie ein Tier. Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Ich glaube, die Intelligenz, die Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren. Und das ist seine Summe. Und nach den ganzen Gedanken sagt er, dennoch bleibe ich stets bei dir. Also bei all dem, was ich in dem Moment beobachte bei dem Gottlosen, Was er wohl für ein Wohlergehen hat, Gott, bei dir bleibe ich. Das lohnt sich, weil du mich bei meiner rechten Hand hältst. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich in Herrlichkeit auf. Anfang dieses Jahres ist mein Großvater verstorben. Und der durfte wirklich, glaube ich, an sich, er hat eine harte Jugend natürlich gehabt, ne? Aber er hatte einen, ich sage mal, einen schönen Lebensabend. Und tatsächlich, als er Weihnachten war er noch da, ja, bei uns auf der Weihnachtsfeier. Und dann hatte ich so einfach mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, genau solche die Worte so, Andi, ich freue mich so, in Gottes Gegenwart zu sein, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Irgendwie, ich glaube, 17. Januar war es dann soweit. Und das ist ein Geschenk, glaube ich. Das fällt uns hier auf dieser Erde wahrscheinlich schwer, das zu verstehen. Aber diese Worte sollten wir im Glauben annehmen, dass es in Gottes Herrlichkeit einfach wunderbar ist. Das ist das, warum er sagt, ich bleibe bei dir, Gott. In deiner Gegenwart ist es gut. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, Jesu, meine Freude. Wenn ich im Himmel, wen habe ich im Himmel außer dir? Ich habe meine Frau wirklich von Herzen lieb. Ich habe meine Kinder von Herzen lieb. Ich habe die Gemeinde lieb und ganz viele Leute. Aber im Himmel werde ich mich darüber freuen, dass Jesus dabei ist, dass er da ist. Wen habe ich im Himmel außer dir? Ist mir schwer vorstellbar, ja, weil ich jetzt 15 Jahre mit meiner Frau zusammen bin und ich sage, wenn du neben mir stehst, das wird mich nie interessieren, weil da ist jemand anderer, über den freue ich mich. Keine Ahnung, ob es wirklich so wird, aber ich glaube irgendwie schon. Aber wen habe ich? Aber ich brauche nichts mehr. Ja? Also wir hatten jetzt 1,5 Wochen kinderfrei, weil die auf irgendwelchen Freizeiten waren. Und wir haben so gesagt, wow, ist das cool. Einfach nur wieder zu zweit zu sein, so richtig schön zusammen zu sein. Und dem brauche ich nichts. Die Kinder sind auch cool, aber wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, dann brauche ich nichts. Und das ist echt gut. Auf dieser Erde begehre ich nichts außer dir. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt Gott doch ewiglich meines Herzens Fels und Teil. Denn siehe, die fern von dir sind, sie werden verderben. Du wirst sie vertilgen. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, all deine Werke zu verkünden. Ich möchte abschließend einen Vers aus Lukas 22 vorlesen, Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst zurückkehrst, so stärke deine Brüder. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, ja. Der Jesus hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Auch in den Beobachtungen und in den schwersten Situationen unseres Lebens, in der Unzufriedenheit und im Kampf mit Gott und auch bei den Niederlagen, die wir in unserem Leben erleben. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus zu Petrus, damit dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du wieder aufgestanden bist, geh hin und erzähl's den anderen. Gott ist gut zu Israel und ich finde es schön, wie dieser Psalm abschließt, dass er sagt, Gott nahe zu sein ist mir gut. Also wenn du meinst, ja okay, Israel, Gemeinde, Gott ist gut zu ihm. Etwas unpersönlich vielleicht. Aber der Psalmist schließt mit den Worten, dass er sagt, Gott nahe zu sein ist mir gut. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass es in der Nähe Gottes einfach gut ist und dass Gott an eurer Rechten ist, zu eurer Rechten steht, euch bei eurer Rechten hält und euch auch in Herrlichkeit aufnehmen wird.